Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. Lustvoll leiden, mehr Bums in den Beinen oder auch länger durchhalten, das ist eigentlich heute unser Thema und damit auch schon genug der schlechten Wortwitze. Wir wollen uns dem Thema Radsport und Sexualität widmen. Sprich, wie hängt denn eigentlich das Radfahren als Sportart zum einen mit dem sexuellen Empfinden, mit der sexuellen Lust, vielleicht aber auch mit der sexuellen Funktion oder auch einfach der geschlechtsspezifischen Gesundheit, nenne ich es mal, zusammen. Und auf der anderen Seite kann man vielleicht auch Thema Orgasmus, Sex, Selbstbefriedigung, kann man das vielleicht sogar auch beim Training nutzen, um leistungsfähiger zu werden oder vielleicht auch im Wettkampf leistungsfähiger zu sein. Darüber wollen wir heute sprechen und ich freue mich zum einen, meine BikeX-Kollegin Katharina Binzenhöfer bei uns im Podcast zu begrüßen. Hi Katha.
Hi, freut mich voll, bei diesem super spannenden Thema dabei zu sein.
Ja, du hast hoffentlich viele Fragen mitgebracht, die natürlich dann auch speziell die Frauen abholen sollen, denn auch darum soll es natürlich gehen. Aber damit wir auch Substanz und Wissenswertes und auch, hier keinen Unfug erzählen, haben wir eine Expertin im Podcast und zwar Sabine Brookman May. Hallo Sabine.
Hallo Erik, hallo Katha. Freut mich, dass ich heute dabei sein darf.
Unsere Leserinnen und Leser vom Roadbike-Magazin, die kennen dich möglicherweise, Sabine. Du beantwortest ganz oft unsere Fragen für einen Freund oder Fragen für eine Freundin. Da ging es ja auch schon immer mal um das Thema Sexualfunktion, Fruchtbarkeit, Unfruchtbarkeit. Also dem einen oder anderen bist du wahrscheinlich ein Begriff. Wer dich nicht kennt, magst du kurz sagen, was dich dazu qualifiziert, zu diesem Thema Rede und Antwort zu stehen?
Ja, sehr gern, Erik. Und also wie gesagt, diese Fragen für einen Freund, also die liebe ich ja total. Immer wenn du mit neuen Fragen auf mich zukommst, ich finde die ganz interessant, weil die wirklich auch das so abdecken, womit teilweise meine Patienten auf mich zukommen, aber vielleicht auch nicht auf mich zukommen oder sich nicht trauen zu fragen. Und jetzt zu meinem Hintergrund. Also ich bin selber leidenschaftliche Rennradfahrerin, bin regelrecht ein Rad-Nerd, würde ich sagen. Seit mehr als 30 Jahren sitze ich auf dem Rennrad. Mhm. Daneben bin ich Urologin, also Fachärztin für Urologie und Professorin in München an der Uni und bin daneben auch noch urologische Onkologin, also Spezialistin für Krebstherapie und Sportmedizinerin. Und insofern, glaube ich, passt dieses Thema heute auch sehr gut in alle meine drei Funktionsbereiche.
Mhm. Dann stelle ich mal so die Frage, die sich vielleicht viele stellen, ein bisschen flapsig vorneweg. Sind denn Radsportlerinnen oder Radsportler die besseren Liebhaber? Weil das ist vielleicht die Frage, die sich ganz viele oder wo viele ja immer gerne sagen, ja, natürlich, weil ich habe es ja schon gesagt, länger durchhalten und so weiter. Ist da was dran oder kann man das gar nicht so verallgemeinern?
Ich glaube, dann sage ich flapsig auch einfach mal ja. Also prinzipiell sind wir Radsportlerinnen und Radsportler, haben wir zumindest die besten Voraussetzungen, die besten Liebhaber und Liebhaberinnen zu sein. Wobei die Voraussetzungen das andere eine sind, ja, und was wir es dann, wie wir es umsetzen, ist natürlich die andere Frage. Aber wir haben natürlich eine perfekte Ausdauer, wenn wir auf dem Rennrad trainieren. Es gibt uns einfach auch ein ordentliches Training im Beckenbodenbereich. Es moduliert damit eben auch die Durchblutung im Becken. Also alles, was wir da brauchen für eine sexuelle Aktivität, wird damit natürlich auch gefördert. Die Hormone werden positiv beeinflusst. Also all das ist natürlich was, was die Sexualität pusht und aber eben auch die Ausdauer trainiert. Also insofern haben wir prinzipiell die besten Voraussetzungen. Aber wie gesagt, die Umsetzung, da gehört natürlich einiges mehr dazu. Ja, das eine ist die Theorie, das andere ist die Praxis. Und insofern ja, mit Einschränkungen.
Ich würde sagen, beim Thema Praxis verweisen wir hier an andere Podcast-Angebote. Und
Ich wollte gerade sagen.
Sehr gerne.
Ja.
Ja.
Kannst du grob sagen, wie Ausdauertraining und Hormonlage zusammenhängen? Weil nach meinem Dafürhalten ist es ja auch so, wenn man jetzt sehr intensiv trainiert und sehr viel und sehr ambitioniert trainiert, dass das ja auch erstmal für den Hormonhaushalt unbedingt gar nicht so gut ist. Kannst du das mal so grob umreißen, wie dieser Zusammenhang zwischen Hormonen und Ausdauertraining, speziell Radfahren, was das angeht?
Ja, also da ist auf jeden Fall ein Zusammenhang da, aber du sprichst es ja auch schon an, es kommt darauf an, auch in welchem Ausmaß man das Training auch betreibt. Und wenn wir generell ein moderates bis auch intensives Ausdauertraining betreiben, dann ist es immer noch sehr positiv für unseren Hormonhaushalt. Also bei Frauen moduliert es die Östrogenspiegel, bei Männern führt es dazu, dass die Testosteronspiegel teilweise steigen, teilweise fallen, aber eben eher ausgewogener sind. Und insofern ist das auch ein sehr positiver Einfluss, den wir eben dadurch haben auf die Hormonspiegel. Dann natürlich haben wir da noch ein paar andere Einflussfaktoren. Wir haben vorhin schon die Ausdauer angesprochen. Wenn wir Ausdauer trainieren oder speziell auf dem Rennrad auch sitzen, wir schaffen damit gute Voraussetzungen, dass wir die ganzen Risikofaktoren vermeiden, die letztendlich auch Potenz und Libido negativ beeinflussen, wie zum Beispiel Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und so weiter. Also wir schaffen hervorragende Voraussetzungen, dass das bei uns Rennradfahrern und Rennradfahrerinnen letztendlich nicht eintritt. Was wir aber überlegen müssen, ist tatsächlich, wenn wir zu intensiv trainieren und die Regeneration zu kurz kommt, dann nimmt auch die Libido wieder ab. Ja, also das heißt, wenn wir zu lange trainieren, zu intensiv die Regeneration zu kurz kommen lassen, dann kann das natürlich auch eingeschränkt werden, weil dann unsere Cortisonspiegel ansteigen und damit haben wir einen Stressfaktor mit drin. Das heißt, intensiv trainieren ja, aber die Regeneration darf auf keinen Fall zu kurz kommen. Und solange das in einem guten, ausgewogenen Zusammenspiel funktioniert, dann ist Radsport eigentlich ein hervorragendes Aphrodisiakum. Ich glaube, so würde ich es mal stehen lassen, aber es kommt eben immer auch auf die Balance an.
Und das gilt dann auch für beide Geschlechter gleich oder ist da auch ein Unterschied jetzt, wenn man an Männer und Frauen denkt?
Also es gilt generell für beide, ja. Also wir haben natürlich, was jetzt Libido angeht, spielt es ein bisschen anders eine Rolle bei Männern und bei Frauen. Ja, bei Frauen, wir haben natürlich Östrogenspiegel vor allem, bei Männern Testosteron, wobei wir Frauen auch Testosteron haben und das auch wichtig für uns ist. Aber wichtig ist vor allem, dass wir ausgeglichene Hormonspiegel haben. Ja, also weder in die eine noch die andere Richtung zu intensiv. Dann, dass auch unser Becken gut durchblutet ist, gut, der Beckenboden gut trainiert ist. Und das spielt wirklich bei beiden Geschlechtern eine Rolle. Also insofern kann man sagen, gilt für beide Geschlechter gleichmäßig.
Mhm. Hat der Radsport dann, ich kann mir vorstellen, das sind ja sehr ausdauersportspezifische Effekte. Gibt es so radsportspezifische Effekte, warum Radfahren vielleicht noch mal besser ist als Laufen oder Schwimmen oder Rudern?
Also was beim Radsport positiv dazu kommt, ist tatsächlich auch die Auswirkung auf den Beckenboden. Das darf man nicht unterschätzen. Also wenn wir über Beckenbodenstärke oder Beckenbodentraining reden, dann kommt bei vielen immer, werden Sportarten genannt, wie zum Beispiel Reiten oder Yoga und so weiter. Beim Radfahren aktivieren wir den Beckenboden aber sehr, sehr stark. Also wir beeinflussen den positiv. Wir kommen vielleicht später nochmal drauf zu sprechen, wo es auch mal negativ sein kann. Aber prinzipiell haben wir eine gute Beckenbodenaktivierung und Aktivierung auch der unteren Bauch- und Rückenmuskulatur bei Radfahrern, was generell die Beckendurchblutung auch fördert. Und wir haben weniger schlechten Einfluss auf den Beckenboden, wie zum Beispiel bei irgendwelchen Sportarten, wo man eher eine Belastung hat beim Hüpfen, beim Springen, auch beim Laufen, ist der Beckenboden viel negativer beeinflusst. Und beim Radsport haben wir eigentlich wirklich durchgehend eine positive Beckenbodenbelastung, mit Ausnahme, wenn wir zu sehr auf dem zum Beispiel falsch auf dem Sattel sitzen. Aber das sind ein paar Spezialpunkte. Aber prinzipiell ist es ein sehr positiver Einfluss. Und was noch dazu kommt, wir sitzen in der Regel als Radfahrer auch ein bisschen länger auf dem Rad als zum Beispiel ein Läufer. Ja, also wir machen natürlich auch unsere kurzen Einheiten, aber prinzipiell haben wir längere Trainingseinheiten auch mit dabei. Und die führen dazu, dass auch die Hormone über einen längeren Zeitraum positiv moduliert oder beeinflusst werden. Also das sind so die positiven Aspekte gerade fürs Radfahren.
Und dieses Beckenbodentraining ist dann gut. Geht es dann nur um eine, Potenzfunktion und Lustempfinden oder hat das auch gesundheitliche Vorteile für Männer, für Frauen, wenn man einen gut trainierten Beckenboden hat?
Also es hat wahnsinnig viele Vorteile. Ja. Also prinzipiell, wenn wir über Beckenboden reden, den meisten fällt erstmal ein, dass Frauen das brauchen vor der Schwangerschaft oder nach der Schwangerschaft. Ja, zu Männern fällt erstmal gar nicht so viel ein. Und dabei gibt es so viele Aspekte, wo es ganz, ganz wichtig ist. Also wir können die Blasenfunktion verbessern. Also Kontinenz ist natürlich ein Thema. Dann Potenz aber eben auch. Also gerade was jetzt auch Impotenz bei Männern angeht. Also da, wenn wir Beckenbodentraining bei Männern mit integrieren, dann führt das dazu, dass das Becken besser durchblutet wird, die Schwellkörper besser durchblutet werden. Das kann also die Potenz auch steigern. Daneben gibt es so ein paar urologische Krankheitsbilder oder was heißt Krankheitsbilder, eher so Beeinträchtigungen wie zum Beispiel vorzeitiger Samenerguss. Auch das kann durch Beckenbodentraining positiv beeinflusst werden, indem der Beckenboden einfach besser gesteuert werden kann mit Entlastung und Belastung. Und was gerade für Sportler auf jeden Fall berücksichtigt werden muss, wenn wir den Beckenboden trainieren, dann stabilisieren wir das ganze Becken und den ganzen Körper viel besser. Also wir kriegen eine bessere Körperhaltung, weniger Rückenschmerzen, auch eine bessere Stabilität und Beweglichkeit auf dem Rennrad und damit auch eine bessere Ausdauerleistungsfähigkeit. Ja, also insofern sollte Beckenbodentraining eigentlich wirklich so in den Trainingsplan auch integriert werden. Ja, also neben unserer reinen Ausdauersporttätigkeit, neben Krafttraining eben auch zusätzlich noch Beckenbodentraining zu integrieren, ist auch wieder für beide, für Männer und für Frauen auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll.
Wie besteht oder besteht auch ein Zusammenhang zwischen Training und dem Lustempfinden, also gar nicht der sexuellen Funktion an sich, sondern dem reinen Verspüren von, ja, salopp gesagt, heute geht's mal in die Kiste oder nicht. Gibt's da Zusammenhänge?
Ja, also da letztendlich geht's da eher um die Libido letztendlich, ja. Also ob du jetzt Lust auf Sex hast oder nicht. Da spielen natürlich ganz viele Faktoren eine Rolle und das Training aber auch. Und wenn man es jetzt mal allgemein nimmt, also generell ist das Training eher, was ich ja vorhin schon so gesagt habe, ein Aphrodisiakum. Auch dadurch, dass das Becken besser durchblutet wird, kann es auch im Gegeneffekt die Libido auch mehr steigern. Wenn wir dann natürlich zu viel trainieren oder du fährst irgendein Langstreckenrennen oder einen Marathon oder sitzt mehrere Tage im Sattel, dann reicht es auch mal einfach irgendwann, ja. Dann will man vielleicht nicht unbedingt dann anschließend noch auch noch zusätzlich sexuell performen und da noch zusätzlich eine Trainingseinheit hinlegen. Aber das ist eher individuell, ja, und das muss jeder für sich entscheiden, was dann auch ganz sinnvoll ist. Aber es ist oft auch so, und das fällt vor allem auch mehr bei Frauen noch auf, je nachdem, wie wir trainieren, zum Beispiel im Zyklus. Da haben zum Beispiel Frauen in der ersten Zyklushälfte, wenn unsere Östrogenwerte höher sind, ist die Libido meist größer, das Lustempfinden ist einfach größer und auch die sportliche Leistungsfähigkeit ist stärker. Also das heißt, es kann sein, wir trainieren auch unbewusst vielleicht, selbst wenn wir gar nicht zyklusabhängig bewusst trainieren, härter in den ersten zwei Wochen vom Zyklus und haben da aber auch mehr Lust auf Sex, eine gesteigerte Libido, eine bessere Durchblutung. Also insofern spielt das auf jeden Fall eine Rolle. Und umgekehrt auch, also was jetzt Sex und Sport insgesamt angeht, wenn wir jetzt überlegen, wie könnten wir jetzt sexuelle Aktivität auch noch irgendwie integrieren in unseren Trainingsplan, auch wenn ich das jetzt nicht als Training irgendwie ansehen will, aber es entspannt einfach, ja. Und man kann das wirklich überlegen, wenn man hast eine anstrengende Trainingseinheit gehabt, ja, warum nicht Sex hinterher? Es regeneriert, es entspannt, es fördert nochmal das Immunsystem, es bringt die Cortisonspiegel runter, es steigert nochmal die Endorphine und fördert die Regeneration. Also so, dass ich im Endeffekt für die nächste Trainingseinheit sogar besser dann in den Startlöchern stehe. Insofern kann man das auch da letztendlich dann doch als einen guten, als einen positiven Aspekt vielleicht noch zusätzlich mit reinbringen.
Du hattest ja aber davor angesprochen, dass es, wenn man eben gerade sehr, sehr intensiv trainiert, dann auch sein kann, dass dann die Lust nicht so hoch ist. Und jetzt sagst du aber gerade, es könnte natürlich aber eigentlich auch super gut sein für die Regeneration, um dann einfach wieder auch frischer zu sein. Kann man denn sagen, welche Trainingsphasen mit einer erhöhten Libido dann da zusammenhängen? Oder?
Also das ist letztendlich relativ individuell, ja. Also wie gesagt, das hängt teilweise auch vom aktuellen Hormonstatus ein bisschen ab. Und der kann, also bei Männern zum Beispiel, hat man starke Hormonschwankungen einfach im Lauf des Tages. Ja, also jeden Tag wissen wir, dass die Testosteronspiegel früh am höchsten sind. Dann steigen wieder die Cortisonspiegel an. Das heißt, auch das spielt eine gewisse Rolle. Bei uns Frauen ist es eher zyklusabhängig und geht da in Wellen innerhalb von Tagen oder Wochen. Und letztendlich kann das auch wieder beeinflussen, wie wir trainieren und abhängig davon dann auch, wie wir letztendlich auch Lust auf Sex haben. Aber es ist trotzdem sehr, sehr individuell. Ja, deswegen kann man nicht unbedingt sagen, man würde es jetzt empfehlen oder auf keinen Fall empfehlen. Ich glaube, das muss wirklich jeder für sich selber entscheiden. Und wie wir es ja vorhin schon gesagt haben, wenn man intensiv trainiert hat, dann will man vielleicht auch nicht unbedingt Sex haben, ja. Und ja, vielleicht ist irgendwo so ein Mittelding, wenn ich jetzt sage, ich habe, aber das ist jetzt auch, wie gesagt, meine individuelle Einschätzung vielleicht, wenn ich 2-3 Stunden auf dem Rennrad sitze, entspannte Runde und danach Sex habe, dann kann das da in dem Fall die Regeneration dann fördern. Und wenn es intensiver und länger ist, dann will ich das vielleicht auch nicht unbedingt, ja. Aber das ist wirklich relativ individuell.
Also ich habe mir auch gerade so vorgestellt, man kommt von so einer, weiß nicht, 4 Stunden durch die Berge Intervalltraining nach Hause, ist so völlig im Eimer, kommt mit Kreuzblick zur Tür rein und also da habe ich andere Sorgen, als jetzt irgendwie direkt ins Schlafzimmer abzugehen.
Ja. Es darf nicht in Druck ausarten, ja. Also es ist, ich glaube, da müssen wir einfach von dem Leistungsfaktor dann mal weg, ja. Und wir Radfahrer oder wenn wir jetzt ambitioniert Sport betreiben, kommt es natürlich auch dazu, dass wir dazu neigen, alles ein bisschen perfektionistisch zu sehen, ja, und immer unser Bestes geben zu wollen. Und das ist natürlich beim Sex auch kontraproduktiv, ja. Also gerade da müssen wir dann auch mal die mentale Power, die wir beim Rennradfahren brauchen, dann auch mal weggeben und loslassen. Das heißt, wirklich den Trainingsaspekt beim Sex am besten mal aus dem Kopf lassen. Dann funktioniert das wahrscheinlich auch am besten.
Kann man Sex hängt ja mit einer Hormonausschüttung zusammen, warum eben diese Effekte dann im Körper auftreten? Gilt das Gleiche auch bei der Selbstbefriedigung oder gibt es da schon nochmal medizinisch oder hormonell gesehen einen Unterschied zwischen Sex mit jemand anderem und Selbstbefriedigung?
Also gar nicht so wesentlich, ja. Also wenn wir jetzt von Sex mit Training oder Vor- oder Nachtraining oder sportlicher Leistungsfähigkeit reden, spielt es eigentlich keine Rolle, ob das jetzt Selbstbefriedigung ist oder Sex mit dem Partner. Wenn wir jetzt überlegen, was kann unterschiedlich sein, der emotionale Load kann ein bisschen anders sein. Ja, wenn ich bei Selbstbefriedigung hat man vielleicht auch ein bisschen weniger körperliche, wie soll ich es jetzt ausdrücken? Also vielleicht ist die Leistung auch ein bisschen geringer, als wenn ich selbst befriedige. Also wenn ich jetzt ein Pulsmesser anhätte, wäre die Pulsleistung wahrscheinlich ein bisschen weiter unten bei der Selbstbefriedigung, als wenn ich im Sex mit einem Partner habe. Und der emotionale Load ist ein bisschen anders. Deswegen wird auch manchmal so überlegt, also ist jetzt Sex zum Beispiel vor einem Wettkampf sinnvoll oder nicht, ja, und das wurde ja auch schon ganz oft mal diskutiert und ich glaube, wir hatten die Frage auch schon mal irgendwann, ob das wirklich einschränkend ist. Es ist nicht einschränkend, ja, also da gibt es auch Studien dazu, wenn mindestens 6 Stunden Abstand sind zwischen Sex und Wettkampf, ist die Leistungsfähigkeit gar nicht eingeschränkt, was aber immer wieder beobachtet wird, wenn man zu emotional aufgeladen ist und vielleicht dann noch irgendwie was mit sich rumschleppt, was mit der Paarbeziehung zu tun hat, dann kann es eher das Leistungsmindernde sein, aber nicht der Sex selber, ja. Und Selbstbefriedigung bringt das gar nicht mit sich. Insofern kann man auch da Entwarnung geben.
Ja, dann lieber vorm Wettkampf einmal selber Hand anlegen. Ja,
wollte ich auch sagen, ist im Zweifel emotional unkritischer.
Ja. Und entspannt gut. Ja.
Kann man das dann auch theoretisch vor einem harten Training nutzen, wenn ich irgendwie weiß, so heute fahre ich 4x8 Minuten Intervalle, das ist so mein Endgegner, da mache ich es mir 6 Stunden vorher nochmal schön, auch wieder salopp gesagt.
Ja, spricht nichts dagegen. Ja, also das kann man, also wie gesagt, da sowohl bei Männern als auch Frauen, bei Frauen ist die Datenlage ein bisschen dünner. Bei Männern gibt es wirklich ein paar mehr Studien und ich hatte in diesem Jahr auch schon mal ein Interview mit der GQ zu dem Thema. Die hatten aber zum Thema Fußball zum Beispiel gefragt, ja, weil das da auch immer wieder aufkommt vorm Fußballspiel, ob Sex erlaubt ist oder ob die Partner da zum Beispiel auch mit ins Trainingscamp dürfen oder nicht. Aber wie gesagt, auch da absolute Entwarnung. Darf man also ruhig machen, kann man auch ruhig machen. Das Einzige, was man vielleicht auch überlegen muss, ist, wenn ein 6 total entspannt und man geht in den Wettkampf, kann es natürlich auch sein, dass ich dann mit einer geringeren Leistungsbereitschaft reingehe, wenn ich zu entspannt bin.
Okay.
Ja, also dadurch, dass ich da meine Cortisolspiegel dann runterdrücke, mein Testosteronwert vielleicht auch ein bisschen nach unten und entspannt reingehe, kommt vielleicht auch der Wettkampfgeist nicht ganz so auf. Ja, aber das spielt beim Rennradfahren, glaube ich, nicht ganz so eine Rolle, wenn man in ein Training reingeht, selbst wenn du in High Intensity gehst. Also und wie gesagt, 6 Stunden vorher, ab da war es ohnehin unkritisch.
Und muss es für eine, also für die entsprechende Hormonreaktion durch Sex, muss man dafür zwingend einen Orgasmus haben oder entsteht diese Hormonreaktion auch schon während des Geschlechtsakts oder während der Selbstbefriedigung?
Also entsteht schon vorher, ja. Also du hast natürlich immer so die Hauptnervensysteme, die da eine Rolle spielen. Du hast einmal den Parasympathikus, das ist eher der entspannende Teil unseres Nervensystems, und den Sympathikus. Und wenn du eine sexuelle Erregung hast oder auch während Selbstbefriedigung, also selbst ohne den Orgasmus, ist der Parasympathikus vor allem aktiviert, also der entspannende Teil. Mhm. Wenn der Orgasmus dazukommt, dann hast du eine sympathische Aktivierung. Das heißt, da kommt sogar noch mal mehr so dieser Stressfaktor mit rein, also wo dein Überlebensinstinkt irgendwie auch geweckt wird. Ja, aber wenn du jetzt diesen Orgasmus nicht hast, dann bleibst du letztendlich auch nur eher in diesem entspannten Bereich. Und insofern, die Hormone selber, die werden dadurch schon wieder gespiegelt. Ja, der Orgasmus selber ist letztendlich eine nervale Funktion, wo dann eben auch die Muskelkontraktion stattfindet, die Schwellkörper sich nochmal kontrahieren und der Samenerguss dann dazukommt. Mhm. Aber das hat nicht so einen gravierenden Einfluss akut jetzt auf den Hormonspiegel.
Du hast schon so diesen mentalen Faktor oder emotionalen Faktor auch angesprochen. Wie beeinflussen denn so mentale Faktoren generell das sexuelle Empfinden bei Ausdauersportlern? Also gerade jemand, der vielleicht sehr ambitioniert trainiert oder vielleicht auch Wettkämpfe fährt und dann läuft es vielleicht gerade mal sportlich nicht so gut, weil man, vielleicht war man irgendwie krank oder irgendwie ist man nicht so richtig in Form. Gibt es da irgendwie einen Zusammenhang, der sich dann wieder auf das sexuelle Empfinden niederschlagen kann?
Also wir haben es ja vorhin schon mal so kurz angesprochen, ja. Also es ist generell so, dass also viele Radsportler auch dazu neigen, wirklich so einen Perfektionismus an den Tag zu legen, ja. Und wir sind teilweise auch so durchgetaktet, was unser Training angeht, ja. Also es gibt zunehmend immer mehr Leute, die nicht nur aus Spaß Rennrad fahren oder vielleicht auch aus Spaß, ja, aber dann doch ihren festen Trainingsplan haben und genau wissen, wann was wie zu laufen hat und welches Training an welchem Tag geplant ist. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo wir Radsportler dann auch mal ein bisschen davon weg müssen, gerade wenn es dann um Sex geht, dass wir von dieser mentalen Stärke, die prinzipiell ja eine Stärke ist, die wir auch mit dem Rennrad fahren und mit einem Training pushen, dass wir die mal abgeben können. Ja, weil wenn wir immer letztendlich durchpowern und dann auch beim Sex versuchen, dann eine super Performance hinzulegen und auch da irgendwie den Druck gar nicht so wegbekommen, dann bringt es nichts. Dann nehmen wir uns den Spaß am Sex letztendlich. Also gerade da, glaube ich, muss man sich einfach mal komplett fallen lassen, jeglichen Leistungsdruck rausnehmen und einfach entspannen, ja, und gar nicht irgendwie, auch nur im Entferntesten, auf die Performance achten. Dann klappt es auch besser. Aber das ist eben manchmal was dann so ein bisschen im Widerspruch steht zu dem, was wir meistens von uns fordern und was wir dann auch, aber dann akut auch einfach mal loslassen müssen, damit wir einfach den richtigen Lustgewinn dann auch beim Sex haben.
Sabine, wir haben ja vor, ich glaube, einem Jahr oder 2 Jahren hatten wir auch mal eine Frage für einen Freund zum Thema Höhepunkt beim Sport. Das gibt's ja auch. Da habe ich gelernt von dir, der Fachbegriff nennt sich Chorgasmus. Und da sind wir wieder beim Beckenboden. Also das ist nicht nur ein Mythos, der sich manchmal von Altherren irgendwie am Stammtisch erzählt wird, dass Frauen möglicherweise einen Höhepunkt beim Fahrradfahren bekommen. Das kann wirklich der Fall sein und das kann aber auch bei Männern der Fall sein. Kannst du da mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern, die das vielleicht noch nicht gehört haben, mal grob erklären, was es mit diesem Chorgasmus auf sich hat?
Ja, sehr gern. Also das war damals auch eine sehr interessante Frage, als du da auf mich zugekommen bist.
Die wurde gestellt, muss ich dazu sagen.
Ja. Na klar.
wie immer. Und es ist aber so, nennt sich tatsächlich Korgasmus, oder wenn man den medizinischen Fachbegriff nimmt, dann nennt sich Exercise-Induced Orgasm. Da gibt es sogar eine spezielle Ziffer dann dafür, wenn man das als Krankheitsbild einstufen will, was wir aber nicht machen wollen. Aber Korgasmus deshalb, weil es zum Orgasmus kommen kann, wenn man die Kernmuskulatur, also die Kormuskulatur anspannt. Das heißt auch da wieder Beckenboden mit unterer Bauchmuskulatur und unterer Rückenmuskulatur vor allem. Und wenn, also du hast ja auch angesprochen, dann gibt's manchmal so Stammtischwitze und so weiter. Manche sagen dann Frauen auf dem Rennrad oder so, dann kannst du zum Orgasmus dann kommen. Aber da denken die meisten eher so an den Sattel, ja, irgendwie, ob der das irgendwie auslöst. Aber es ist eher so, dass man diesen Orgasmus haben kann bei generell bei Menschen, die einen gut trainierten Beckenboden haben. Und dann aber gerade bei Sportarten, wo der Beckenboden nochmal zusätzlich aktiviert wird. Und das ist zum einen auch Radfahren, also wenn wir jetzt ans Rennradfahren denken, aber dann, wie gesagt, gar nicht durch den Sattel bedingt, ja, sondern vor allem zum Beispiel auch, wenn wir im Wiegetritt gehen, wenn wir in die High Intensity gehen, wenn wir wirklich Oberschenkelmuskulatur und Beckenmuskulatur und Rückenmuskulatur gleichzeitig aktivieren und da so ein Gegenspiel haben, dann haben wir da das größte, was heißt Risiko oder größte Chance, einen Korgasmus auf dem Rad zu bekommen.
Ich würde es Chance nennen. Ja,
wenn es als Chance siehst, dann ist es eher so ein, ja, dann kannst du es so als Multitasking ansehen auf dem Rennrad, ja, wenn das dann so funktioniert. Wenn es immer wieder auftritt, dann kann es vielleicht auch lästig sein, aber prinzipiell ist es dann eben, kann es dadurch wirklich ausgelöst werden. Und es gibt aber andere Sportarten, die da noch prädestinierter dafür sind. Also zum Beispiel Gewichtheben, Kraftsport. Gerade dann auch, wenn man dann wieder die Kernmuskulatur auch anspannt. Ja, dann gibt's auch bestimmte Übungen beim Yoga, beim Pilates und so weiter. Aber es ist, wie gesagt, nicht durch den Sattel bedingt, aber da denken immer irgendwie alle im ersten Moment dran. Ja, egal von wem ich gefragt wurde dann zu dem Thema, kommt immer die Sattelfrage. Aber es ist nicht der Sattel, sondern es ist wirklich die Aktivierung der bestimmten Muskulatur, die wir brauchen. Und dann kann es auftreten, übrigens vor allem bei Frauen, aber auch bei Männern. Und da kann es mit oder ohne Orgasmus auftreten. Also da gibt es auch einzelne Studien oder Fallberichte oder solche Observationsstudien oder wo man einfach mal Leute befragt hat. Und die zeigen das eben auch, dass bei bis zu 10% der männlichen Sportler das auftreten kann oder aufgetreten ist oder sie kurz davor waren und bei Frauen sogar noch deutlich mehr.
Und was passiert dann bei dem Korgasmus? Hatte dann auch einen Effekt auf die Trainingseinheit, die ich gerade mache, oder passiert der einfach nur so und dann macht man halt weiter?
Ich glaube, da machst du dann einfach weiter, aber ich glaube, das wäre mal interessant zu wissen, ja. Also da gibt es wirklich keine Studien dazu, die das mal aktiv angeschaut haben. Ja. Ja. Wäre vielleicht mal eine Idee, wenn ich die nächste Studie wieder mal an der Uni München mache, in Kombination Urologie und Sportmedizin, mal zu schauen, ob man da was machen kann. Wenn, dann müsstest du eben auch die muskuläre Aktivität damit messen, vielleicht Pulsleistung und so weiter. Mhm. Wie wirkt sich das aus? Wäre mal interessant,
ja,
einfach
super
zu sehen.
Spannend. Ja.
Mir fällt gerade so ein, weil wir gerade das Thema Hormondoping oder diesen Begriff im Kopf hatte. Ich habe mal vor 15 Jahren oder so, gab es einen Radprofi, der wurde positiv auf Testosteron getestet. Und er hat es damit begründet, dass als die Kontrolleure bei ihm geklingelt hatten, dass er kurz vorher Sex gehabt hätte. Ist das realistisch? Oder, also kann da was dran sein an diesem Zusammenhang? Oder gibt es da auch gewisse Grenzwerte? Und wenn man die dann halt überschreitet, dann kann man ganz klar sagen, okay, das hat nichts mehr mit sexueller Aktivität zu tun. Das muss ganz klar extern zugeführt worden sein, das Testosteron. Ja.
Also ist eher unwahrscheinlich, dass es wirklich so stark ansteigt durch eine sexuelle Aktivität, weil die Testosteronwerte, wenn man die Normwerte anschaut, sind die ohnehin schon sehr breit gefächert, weil das einfach individuell so unterschiedlich ist. Ja. Und insofern hat man da eine ganz weite Range ohnehin, die deckt es auch ab, wenn man mal einen Testosteron-Peak irgendwo mit dabei hat. Deswegen erklärt es das nicht. Ja. Und man hat immer noch so ein paar Schwankungen, wo man weiß, früh ist der Testosteronwert am höchsten, dann geht er wieder nach unten. Ja. Und aber diese Normwerte decken das letztendlich ab. Also normalerweise, wenn der Testosteronwert außerhalb der Range ist, dann ist die Schlussfolgerung naheliegend, dass irgendwie extern Testosteron zugeführt wird.
Und du hast gerade eben auch den Begriff Krafttraining angesprochen. Da habe ich mich auch gefragt, wie also in einer idealen Welt macht ja der ambitionierte Radsportler auch Krafttraining, durchaus auch mit hohen Gewichten. Gibt es ja auch Studien, die zeigen, dass das leistungsfähiger macht. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen sexueller Aktivität und Krafttraining? Oder ist der eigentlich der gleiche wie beim Ausdauertraining?
Das ist eigentlich der gleiche. Also was man ein bisschen noch unterscheiden muss, also beim Kraftsport kannst du durch den, also wenn du wirklich auch mehr auf Masse trainierst, ja, und man sollte das übrigens wirklich auch machen. Ich weiß, wir Radsportler waren also ganz lange so, dass Krafttraining brauchen wir gar nicht, dann kam es irgendwann dazu, aber eher so als Ausgleich oder auch vielleicht mehr um die Definition zu ändern, aber nicht unbedingt um einen Muskelzuwachs zu kriegen. Aber auch Muskelzuwachs ist wirklich wichtig, generell als Gesundheitskriterium für Männer und Frauen. Es führt dann nochmal dazu, wenn man mehr Muskelmasse auch aufbaut, dass teilweise der Testosteronwert auch nochmal mit ansteigt, ja. Aber es ist ein minimaler Einfluss, den man zusätzlich hat, was jetzt die Hormonspiegel angeht, eben dadurch, dass man wirklich dann diese physiologischen Schwankungen ohnehin hat. Aber es führt generell dazu, wenn man beides kombiniert, hat man den besten Effekt, ja, dass man den Testosteronwert erhöht, aber letztendlich auch weniger Schwankungen dann mit drin hat.
Und wenn der Testosteronwert morgens in der Regel am höchsten ist, macht es dann auch Sinn, Krafttraining oder auch intensives Training eher am Morgen zu machen und das nicht am Abend zu machen, wo das Level vielleicht schon wieder niedriger ist?
Also nicht unbedingt. Also du hast natürlich auch wieder da so ein paar Einflussfaktoren, die der Testosteronwert mit beeinflusst. Was das Muskelwachstum angeht, gar nicht so gravierend. Also wenn du jetzt trainierst, wenn der Testosteronwert niedriger ist, macht auch nichts. Du wirst den gleichen Muskelzuwachs haben, auch wenn du jetzt am Abend trainierst, solange die anderen Voraussetzungen stimmen. Also solange du genug Protein zu dir nimmst, solange du richtig trainierst, auch mit ordentlich Kraft trainierst, mit ordentlich Gewichten trainierst. Das Einzige, was sein kann, dass auch durch den Hormonspiegel bedingt die Motivation mal unterschiedlich ist, zum Beispiel auch mehr Gewichte zu stemmen oder weniger. Ja, also je höher der Testosteronspiegel ist, umso aktiver sind manche Männer zumindest, ja, und umso aggressiver auch bereit zu trainieren, ja. Aber da spielt auch wieder der Cortisolspiegel eine Rolle. Also insofern ist es ein minimaler Einflussfaktor, aber solange du gleich trainierst, hast du auch den gleichen Muskelzuwachs und die gleiche Kraftausdauer.
Dann lass doch vielleicht mal so von diesem Thema sexuelle Aktivität und Libido rüberschiften in den Bereich sexuelle Gesundheit, nenne ich es mal. Ich weiß gar nicht, mir fällt da kein besseres Wort für ein. Das klingt immer ein bisschen sperrig, sexuelle Gesundheit, aber da steht ja ganz oft so bei Radfahrern, gerade bei männlichen Radfahrern, so dieses Klischee dran, ja, Radfahren macht impotent. Du hast ja schon gesagt, das stimmt gar nicht. Woher kommt dieses Klischee und warum ist da nichts dran?
Also da ist wirklich nichts dran, ja. Also das ist ein absoluter Mythos. Und es kommt aber immer wieder auf, wahrscheinlich auch deshalb, weil jeder männliche Rennradfahrer das auch schon mal gemerkt hat, dass irgendwie, wenn man länger im Sattel sitzt, durch Druck auf den Beckenboden, dann Beckenbodenbereich, Damm einfach eingeschlafen ist, dann vielleicht auch mal wirklich kurzfristig, wenn man dann wirklich Sex haben will, vielleicht auch die Erektion nicht ganz so gut funktioniert. Das kommt wirklich mal vor, weil einfach die Nerven so ein bisschen beleidigt sind, gerade nach längeren Ausfahrten oder auch wenn der Druck am Beckenboden zu stark war oder einfach falsch war. Ja, also auch da wieder die Empfehlung, prinzipiell, wenn das öfter vorkommt, einfach auch mal schauen, ob man nicht doch durch Bikefitting oder durch Satteleinstellung und die richtige Radhose und so weiter das alles besser beeinflussen kann. Aber wenn das auftritt, das ist immer nur kurzfristig, ja. Also das ist nichts, was bleibende Schäden hervorruft, sondern es ist so, wie wenn man eine eingeschlafene Hand oder einen eingeschlafenen Fuß hat, ja. Also sobald es dann wieder geht und wieder normal durchblutet wird, ein paar Stunden später funktioniert das wieder. Und prinzipiell ist es auch so, dass wir mit den Faktoren, mit dem Rennradfahren oder auch mit Ausdauersport generell, aber Rennradfahren vielleicht noch mal mehr, eben auch durch die Beckenbodendurchblutung, aber dass wir damit natürlich auch wieder die Risikofaktoren verhindern, die zu einer Impotenz führen können. Und die häufigsten Gründe sind Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes, die die zu einer Impotenz führen. Ja, und solange wir diese Risikofaktoren durchs Radfahren minimieren oder gar nicht aufkommen lassen, ist das Risiko auch deutlich geringer als bei jemand anderem, der gar keinen Sport macht oder wenig Sport macht. Ja, also insofern kann man sogar sagen, Radsportler sind auf jeden Fall dann in der Masse insgesamt die potenteren, was jetzt die Erektionsfunktion angeht. Mhm.
Das heißt, es gibt auch keine langfristigen, also wenn ich jetzt nicht den optimalen Sattel habe, gibt's auch, muss ich mir nicht langfristig irgendwelche Sorgen machen, dass ich da irgendwas kaputt machen könnte, weder als Mann noch als Frau.
Ja. Nein, also prinzipiell langfristig wirklich gar nicht, ja, weder als Mann noch als Frau. Trotzdem sollte man natürlich schauen, wenn das nicht passt, nicht unnötig quälen, ja. Also dann wirklich schauen, ob ich das optimal einstellen kann, weil das natürlich einerseits auch unsere Leistung auf dem Rad mit beeinflusst, ob ich bequem sitze oder nicht, ob ich dann Rückenschmerzen kriege, die dadurch auch beeinflusst werden, ob ich vom Beckenboden her gut sitze. Und wenn der Druck am Beckenboden zu groß ist, dann habe ich natürlich auch noch andere Probleme. Ich kriege eher Entzündungen auch im Dammbereich, ja. Und also alles das, was man eben nicht haben will. Aber wie gesagt, das sind kurzfristige Erscheinungen und die haben aber keine langfristigen Auswirkungen. Und was immer noch so diskutiert wurde oder was noch so eine Frage ist, auch bei Männern mit Kinderwunsch, ob da auch die Fruchtbarkeit auch eingeschränkt wird. Mhm. Auch da kann man sagen, nein. Ja, es gibt zwar immer mal so Berichte, auch dass jetzt gerade bei Profisportlern, dass wenn dann Kinderwunsch da ist, das auch mal eine Weile vielleicht nicht klappen kann, weil wenn du einen permanenten Druck am Beckenboden hast und die Durchblutung im Beckenbereich auch mal eingeschränkt ist, dann kann es auch sein, dass die Spermienbeweglichkeit mal ein bisschen geringer ist, ja, oder auch die Spermienanzahl geringer. Mhm. Und da gibt's aber alle Berichte, die man da anschaut. Das sind Sportler, die fahren 30 bis 40.000 Kilometer im Jahr. Also wir sind da wirklich irgendwo im Profibereich. Mhm. Und wenn man das dann reduziert, dann erholen sich die normalerweise auch. Ja, also es gibt keine Berichte, dass wirklich durch Radsport alleine die Fruchtbarkeit eingeschränkt worden ist und vor allem nicht dauerhaft. Ja, also auch da dann halt zur Not nochmal schauen, was an der Position ändern, vielleicht vorübergehend mal anders trainieren, wenn es da wirklich, gerade wenn akuter Kinderwunsch da ist, wirklich eine Einschränkung gibt. Aber wie gesagt, langfristig keine Beschwerden oder keine Folgeschäden. Und Katja, auch zur Frage bei Frauen dann speziell, ja, auch da nicht. Ja, also ja. Wir haben die gleichen Sitzprobleme wie Männer, also vielleicht sogar tendenziell häufiger. Wir reden aber nicht so oft drüber.
Spannend, okay.
Also ich glaube, es kommt nach und nach jetzt so langsam, dass wir Frauen auch mal mehr schauen. Ja, wollen wir jetzt einen frauenspezifischen Sattel, machen wir nochmal ein Bike-Fitting, lassen wir einen speziellen Sattel anfertigen. Aber ich weiß noch, als ich auch angefangen habe im Rennradfahren, mir hat da alles wehgetan. Ja. Aber ich habe nicht drüber geredet. Ja, die Männer haben permanent gejammert, ja, und haben immer gesagt, das ist normal. Und ich habe es mir angewöhnt, das normal zu finden am Anfang, dass ich auf Schamlippen wie auf Wattebäuschen irgendwie dann fahre, ja, und ohne auch in Frage zu stellen, ob ich da jetzt irgendwas am Sattel ändern kann. Aber es ist, wie gesagt, 30 Jahre her, ja, und ich glaube, mittlerweile ändert sich so das Bewusstsein auch ein bisschen, dass wir Frauen auch ein bisschen mehr danach schauen.
Total. Es gibt ja auch wirklich so viele frauenspezifische Sattel, was natürlich schade ist, aber es sind halt immer männerspezifische Sattel als Grundausstattung halt verbaut an den meisten Rädern. Ja. Das muss man halt als Frau schon öfter dann direkt tauschen als vielleicht als Mann. Das ist jetzt eine Sache, die ich irgendwie bis in die letzten Jahre beobachtet habe. Aber
ich habe mich auch kürzlich mit einem Bikefitter zum Thema Sättel für einen Artikel bei uns im Roadbike-Magazin unterhalten. Und der hat auch gesagt, so, er würde sagen, ungefähr 30% der Männer würden auch mit einem Frauensattel sehr gut beraten sein, weil die Frauensättel meistens so entworfen sind, dass Frauen einfach in der Hüfte und im Becken flexibler sind. Und dadurch, also Männer, die sehr beweglich sind und auch eine sehr tiefe aerodynamische Position fahren wollen, für die kann es möglicherweise besser sein, sich wirklich einen eigentlich als Frauensattel gelabelten Sattel drauf zu machen. Das fand ich auch spannend. Also es gibt jetzt gar nicht so diesen streng anatomischen Sitzknochenunterschied zwischen Männern und Frauen. Also vielleicht in der Tendenz, aber man kann es nie absolut sagen, dass Frauen jetzt einen breiteren Sitzknochen hätten. Ja. Und da gibt es halt ganz viele Überschneidungen. Und manche Männer sind dann eben mit einem Frauensattel besser dran und manche Frauen sind mit einem Männersattel besser dran.
Und ich glaube, das ist auch was ich jetzt auch wieder mal so festgestellt habe. Also ich fahre, wie gesagt, schon so lange und ich bin immer auf dem Herrensattel gefahren, ja, und bin damit auch gut zurechtgekommen. Und ich weiß noch, dann gab es irgendwie Zeiten, wo dann jeder gesagt, ja, aber du hast schon 3 Kinder zur Welt gebracht. du musst ein breites Becken haben, ja, du sitzt lieber auf dem Frauensattel. Und es ging irgendwie nie. Also ich bin immer wieder zurück auf meinen typischen Männersattel und habe dann auch irgendwann mal Sitzbeinhöckerabstand ausgemessen. Das ist natürlich auch was, was man machen kann, ja, und das geht relativ einfach. Und dann sieht man auch mal, was da für eine Range da ist, ja, dass auch Frauen teilweise schmalere Becken haben und dann gibt es Männer, die ein bisschen breiteren Sitzbeinhöckerabstand haben, ja. Also ich bin ja auch Urologin und ich sehe auch bei Operationen, wie die Variationen bei Männern sind, wie das Becken mal schmal zuläuft und mal breiter ist. Und da sieht jeder Mann wirklich anders aus. Und ich glaube, das sollte man wirklich so berücksichtigen. Auch, Erik, was du angesprochen hast mit die Flexibilität im Becken. Ja, also ich habe jetzt gerade, auch vor 2 Tagen habe ich ein neues Rennrad bekommen und bin jetzt auch noch am Überlegen, welcher Sattel, weil der Sattel, den ich wollte, der war nicht drauf primär. Dann habe ich noch mal einen Damensattel probiert und habe im ersten Moment gedacht, nee, geht irgendwie gar nicht. Und habe aber nach einer Stunde gemerkt, aber irgendwie seltsamerweise habe ich weniger Rückenschmerzen irgendwie als sonst. Und ich sitze ein bisschen beweglicher und flexibler drauf. Also vielleicht ist es dann doch das, was man so mit berücksichtigen soll. Also auch die Beweglichkeit im Becken und den Sitzbeinhöckerabstand sind wahrscheinlich wirklich so die Kriterien, die es dann auch entscheiden können, ob man auf dem Sattel wirklich gut sitzt und auch mit der geringsten Beckenbodenbelastung auch wieder.
Und da ist es wahrscheinlich auch super wichtig, wenn man zum Beispiel den Gang zum Bikefitter oder zur Bikefitterin macht, dass man da auch offen und ehrlich und ohne irgendwelche Scham über Probleme spricht, die man vielleicht untenrum hat. Das ist ja vielen auch unangenehm zu sagen, ja, mir schläft halt immer der Penis ein oder weiß ich nicht, irgendwie klemmst da oder scheuere ich mich wund. Ja, da ist ja keinem geholfen, wenn ich da meine Probleme verschweige.
Ja, und das sollten wir auf jeden Fall machen, ja. Aber weil wir erzählen den Bikefittern immer, wo es zwickt, wenn wir sagen, die Hand schläft ein, Rücken links, rechts und so weiter, das erzählen wir alles, ja. Und sobald es um Sitzbeschwerden geht und so weiter oder Taubheitsgefühle im Schritt, dann halten wir es eher allgemein, ja. Und zumindest die Erfahrung habe ich auch gemacht, vielleicht auch meinerseits selber, ja. Dann auch denke, vielleicht muss ich auch nochmal mehr kommunizieren beim Bikefitter, wo es jetzt wirklich zwickt. Damit ich irgendwann mal perfekt am Rennrad sitze.
Ja, ist ja einfach auch immer noch so ein schambehaftetes Thema, ne? Aber es ist eigentlich so schade, weil es ist ja so wichtig beim Radfahren, dass es ja die Hauptkontaktzone, gerade auch beim Rennradfahren. Da darf man sich wirklich nicht scheuen, da Tacheles zu reden.
Vor allem ist es dann so schön, wenn man ja auch gerade als Frau, ich weiß nicht, Katja, ob du die Erfahrung auch gemacht hast, aber gerade als Frau, wenn du auf dem Rad unterwegs bist, es kommt ja immer irgendeiner angefahren, irgendein Mann, der dir sagt, dein Sattel ist falsch, ja, stell ihn mal hoch oder runter, ja.
Nicht nur das.
Wir machen es umgekehrt nicht, ja, aber wir kriegen ja dann immer ein bisschen Anweisung oder Hilfestellung, gut gemeint, ja, aber nicht immer richtig wirklich umzusetzen, dann von irgendwelchen männlichen Kollegen auf dem Rad. Aber wie gesagt, da sollten wir einfach selber auf unser Körpergefühl hören und auch schauen, was ist jetzt wirklich wichtig und wo zwickt es denn jetzt eigentlich?
Ich würde gerne dieses Thema Kinderwunsch und vielleicht auch das Thema Schwangerschaft nochmal kurz aus der Sicht der Frauen anschneiden. Du hast schon gesagt, für Männer ist es eigentlich, also ja, es kann vielleicht bei Profisportlern, die 30.000, 40.000 Kilometer im Jahr fahren, kann es vielleicht die Fruchtbarkeit ein bisschen hemmen. Gibt es da bei Frauen, Wenn man gerade versucht, schwanger zu werden, gibt es da gewisse Dinge, die man in Bezug aufs Rennradfahren beachten sollte?
Also bei Frauen muss man nur jetzt gar nicht wegen dem Beckenboden das beachten. Da gibt es keinen Einfluss. Ja, also da sind wir, egal ob der Beckenboden jetzt belastet ist oder nicht, die Empfänglichkeit bei Frauen ist davon relativ unabhängig. Ja, aber Libido kann eben eingeschränkt sein, wenn es dann irgendwie überall wehtut, wenn die Durchblutung gestört ist. Das ist also ein Punkt. Aber was einen Einfluss haben kann auf die Fruchtbarkeit selber, ist natürlich auch das Training. Und Frauen, die viel trainieren, kommen dann teilweise auch in die komplette Amenorrhoe oder kriegen eine Zyklusstörung, ja, und kriegen ihre Tage nicht mehr, den Eisprung nicht mehr. Und dann habe ich natürlich auch keine Empfängnisbereitschaft oder Empfängnismöglichkeit. Ja, das heißt, da ist es wirklich, da sind Frauen sogar anfälliger dafür. Aber das ist dann wirklich trainingsbedingt, ist auch reversibel. Ja, also das ist nicht so, wenn man jetzt merkt, und das haben wahrscheinlich viele Frauen, haben die Erfahrung gemacht, ja, dass sie in Zyklusstörungen dann kommen, wenn auch intensiver trainiert wird. Aber wenn man dann einen Kinderwunsch hat, sollte man dann eben schauen, dass man vielleicht ein bisschen mehr mit dem Zyklus trainiert und eben schaut, ob man sich da ein bisschen anpassen kann. damit der Zyklus einfach auch wieder regelmäßiger wird. Wobei es auch nicht heißt, wenn man einen unregelmäßigen Zyklus hat, dass man nicht schwanger werden kann. Ja, also das ist kann man auch. Also man kann ab und zu mal einen Eisprung haben. Es kann sein, dass man seine Tage trotzdem nicht bekommt und trotzdem einfach empfänglich ist, ja, und schwanger werden kann. Aber wenn man wirklich gezielt schwanger werden will und man hat diese Unregelmäßigkeiten, dann ist die Chance, schwanger zu werden, einfach geringer.
Weil man ja beim Thema schwanger werden, muss man ja auch gewisse Zeitfenster treffen. Und wenn man die selber irgendwie gar nicht so einschätzen kann, weil einfach keine Regelmäßigkeit da ist, dann wird es wahrscheinlich einfach schwieriger da.
Das kommt dann eben auch noch dazu, ja. Also gerade dann, wenn man wirklich sagt, man will jetzt gezielt, also man hat jetzt Kinderwunsch und man arbeitet das sozusagen darauf hin, ja, und will es auch nicht so ganz dem Zufall überlassen, dann spielt das natürlich auch immer eine Rolle. Schon beim normalen Zyklus, ja, aber gerade dann, wenn der Zyklus nicht ganz normal ist oder unregelmäßig ist, kann es einfach länger dauern, ja. Und wie gesagt, man spricht immer vom unerfüllten Kinderwunsch, wenn bei regelmäßiger sexueller Aktivität nach einem Jahr, also ohne Verhütung, nach einem Jahr keine Schwangerschaft eingetreten ist. Und sowohl bei Männern als auch bei Frauen, ja, dann ist es ein unerfüllter Kinderwunsch, also wenn man ein Kind will. Ja. Und wenn das dann nicht funktioniert hat, spätestens dann sollte man einfach mal schauen. Also bei beiden dann Hormonstatus mit abnehmen, einfach mal eine Zyklusanamnese machen und mal schauen, wie der Zyklus denn ist. Bei Männern noch die Spermien mit anschauen. Und dann kann man auch gezielt schauen, woran liegt es denn jetzt eigentlich. Ja, weil oft sind es auch einfach mehrere Faktoren. Ja, oft ist es auch nicht nur der eine oder der andere Partner, sondern es spielen mehrere Bestandteile einfach eine Rolle, wenn das nicht ganz so gut funktioniert.
Würdest du dann aber sagen, dass wenn man zyklusbasiert trainiert als Frau, das wird ja jetzt auch die letzten Jahre schon ziemlich intensiv auch diskutiert, was ich super finde. Würdest du sagen, dass dann dieses zyklusbasierte Training auch als Frau hilft, den Zyklus auch zu behalten, auch wenn man sehr intensiv trainiert, wenn man Profifahrerin ist, hilft es?
Ich denke ja, und dazu muss ich aber sagen, es gibt wenig Studien dazu. Ja, da müsste ich mich selber auch noch mal ein bisschen schlau machen, ob da mittlerweile ein paar neuere Daten da sind. Was so die Zyklusunregelmäßigkeit angeht, also da ist es auch wichtig, dass man einfach schaut, auch wenn man intensiv trainiert, dass die Regeneration nicht zu kurz kommt. Ja, also die Regeneration ist wirklich auch immer das Ausschlaggebende, egal was hormonelle Schwankungen angeht oder auch Zyklusunregelmäßigkeiten. Man darf ruhig auch intensiv trainieren, aber wenn man ein gutes Gleichgewicht hinbekommt, dann kann man den Zyklus auch regelmäßiger halten. Und was das zyklusbasierte Training angeht, das ist wirklich, also wenn man das nutzt, ist das ein enormer Vorteil. Ja, also ich habe das nie so gemacht. Ja, würde mir im Nachhinein wünschen, ich hätte das auch mal alles eher gewusst. Und ich bin ja Ärztin, ich bin Urologin. Ja, ich sollte mich mit Hormonen halbwegs auch auskennen, selbst bei der Frau und nicht nur beim Mann. Aber es kam mir erst so die letzten Jahre auch auf, wie wir das auch positiv nutzen können.
Ja,
und
das geht mir genauso.
Und ich glaube, es ist wirklich ein Vorteil, wenn wir so trainieren, weil wenn wir den Zyklus mal anschauen, die ersten zwei Wochen, ich habe es ja vorhin auch schon angesprochen, da haben wir einen Östrogenpeak. Wir sind damit leistungsfähiger. Wir haben weniger Wassereinlagerungen. Und Östrogen ist ein Anabolikum, ja. Es denkt jeder immer nur bei Muskelaufbau an Testosteron, aber Östrogen hilft uns, Muskel aufzubauen. Und wir sind leistungsfähiger, wir sind positiver gestimmt. Das eignet sich total gut für Krafttraining und High Intensity. Ja, also wenn wir das in die erste Zyklushälfte reinpacken. In der zweiten Zyklushälfte schaut es ein bisschen anders aus. Da haben wir in der Regel mehr Wassereinlagerungen, nehmen Gewicht zu. Dann sind wir vielleicht auch nicht immer in der allerbesten Stimmung in dem Zeitraum. Und das kann sich einfach auch auf die Leistungsfähigkeit auswirken. Und dann, wenn wir unsere Tage haben, dann ist es nochmal ganz anders. Ja, aber da ist es ja unterschiedlich. Da bringen manche Frauen Höchstleistung und manche sind einfach gestört dadurch, dass sie bluten, ja, und das einfach nicht wollen.
Oder
ja,
Schmerzen deswegen, haben.
Ja, genau. Oder Schmerzen haben. Auch Rückenschmerzen sind ja dann normal, ja. Wenn du deine Tage hast, es tut einfach teilweise alles weh. Aber das kann natürlich auch die Leistung mit beeinträchtigen. Aber insofern kann man das wirklich positiv nutzen. auch wirklich gezielt seine Trainingsphasen so einzubauen, dass es an den Zyklus angepasst wird.
Ja. Ja, im Training ist es natürlich super und das kann man dann ja auch gut planen. Was man jetzt nicht gut planen kann, natürlich, gerade wenn man irgendwie in einem World Tour Team fährt als Frau, ist dann natürlich ja gut, wenn die Tour de Femme irgendwie während meiner PMS oder während meiner Periode kommt, dann kann man da halt nichts machen. Das ist natürlich schon ja irgendwie bisschen auch entmutigend manchmal, finde ich.
Ja. Und da muss dann wieder jeder überlegen, ob er auch, oder jede in dem Fall, ob man dann sagt, man arbeitet zyklusbasiert und nutzt die Vorteile, oder ich nehme dann halt doch die Pille und nehme damit aber auch die Vorteile von einem zyklusbasierten Training, aber ich mache alles planbarer. Ich habe nicht diese Peaks, sowohl nicht in die eine als auch die andere Richtung, ja, sondern, aber ich weiß auch, wann ich blute, wann ich nicht blute, und oder eben gar nicht mehr, und dann funktioniert das auch besser. Da muss man eben abwägen, was man irgendwie mehr will.
Also verstehe ich das, sorry, wenn ich da kurz als Mann dazwischen rätsche, aber ich finde es auch mega spannend, tatsächlich, weil das ist ja wirklich was man so jetzt gar nicht weiß oder was ja auch teilweise noch ein sehr junges Feld ist. Ich habe es gerade richtig verstanden, wenn ich quasi nicht hormonell verhüte, ist es eigentlich für meine potenzielle Leistungsentwicklung besser, weil ich eben mit diesen Wellen der Hormone auch meine Leistungsfähigkeit besser steigern kann, als wenn ich durch die Zufuhr von Hormonen das irgendwie alles so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal konstanter halte, dafür zwar planbarer habe, aber das Potenzial, was ich ausschöpfen könnte, ist vielleicht ein bisschen geringer durch hormonelle Verhütung.
Ja. Also einerseits ja und andererseits nein. Also wenn du wirklich mit dem Zyklus gut arbeiten kannst, dann und die positiven Effekte mitnimmst, dann klar ja. Aber wenn du sagst, diese Schwankungen sind jetzt zu viel, ja, und dir ist es lieber, wirklich eher konstant zu sein, dann kannst du natürlich auch dein Training besser planen insgesamt, ohne Schwankungen in die eine oder andere Richtung. Ja, also ich glaube, da muss auch wieder jeder selber entscheiden, was passt besser für mich. Ja, dann nehme ich zwar nicht unbedingt diese Östrogen-Peaks mit in den ersten 2 Wochen, wo ich weiß, da habe ich jetzt auch eine bessere Chance, nochmal muskulär auch was zu machen. Aber ich habe auch nicht so die Nachteile, dann wieder zum Beispiel in der zweiten Zyklushälfte sind wir auch verletzungsanfälliger. Ja, also unsere Bänder sind weicher oder eben ab der Mitte vom Zyklus, weil wir Frauen da auf in der Empfängnis letztendlich vorbereitet werden auf eine Schwangerschaft. Und dann ist das auch wieder komplett anders. Ja, und das heißt, wenn ich die Pille nehme, dann, und da gibt es auch unterschiedliche Arten von Pillen. Das ist ja auch nochmal, dass ich kann Kombipräparate nehmen. Ich kann welche nehmen, die niedriger dosiert sind oder höher dosiert oder gleichmäßige Spiegel haben. Also insofern kann man es nicht ganz einheitlich sagen, was jetzt besser ist, auch da wieder eher individuell. Aber zunehmend bin ich auch der Meinung, dass wirklich das zyklusbasierte Training uns wirklich einen enormen Vorteil bietet. Mhm. Und was die Pille nochmal angeht, also auch da müssen wir berücksichtigen, dass wenn wir die Pille nehmen, die kann teilweise auch einen Einfluss haben auf unsere Thermoregulation, ja, auch wie wir schwitzen, welche Mineralien wir verlieren. Ja, also wir müssen dann zum Teil auch mehr schauen nach Magnesium, nach Zink, nach B-Vitaminen. Selbst die Laktatschwelle kann sich ändern, wenn man die Pille nimmt. VO2 Max kann nicht so ansteigen, wie wenn du die Pille nicht nimmst. Mhm. Aber das ist auch individuell unterschiedlich, ja, aber das sind, glaube ich, alles die Punkte, die wir viel mehr berücksichtigen müssen. Und wo wir Frauen uns ganz lange gar nicht damit auseinandergesetzt haben.
Ja, und um da auch nochmal den Bogen zu unserem Thema der Folge zu kommen, viele Frauen verlieren ja auch große Lust am Sex durch hormonelle Verhütungsmittel. Also das kann man ja auch nicht, ne, bei dem Thema kann man ja eh nicht generell irgendwie sprechen, aber das ist ja jetzt auch irgendwie ja immer mehr Thema, dass viele da ihre Libido auch verlieren.
Und ich glaube, da ist auch so ein bisschen immer so ein Unterschied. Also wenn ich jetzt meine, als Urologin auch meine männlichen Patienten sehe, die immer alles tun würden, damit ihre Hormonspiegel gut sind, so wie sie sein sollten, ja. Und wir Frauen gehen oft so in die andere Richtung, dass wir versuchen, so unsere Hormone oder unseren Zyklus von jung an, ja, letztendlich so zu beeinflussen, dass er irgendwie passt, ja, aber nicht unbedingt zu unserem Benefit.
Ich finde es aber auch insofern spannend, weil auch als Mann irgendwie sich mit diesem zyklusbasierten Training auseinanderzusetzen. Denn ich meine, wenn deine Freundin oder Frau vielleicht auch Rennradfahrerin ist oder man irgendwie generell gemeinsam Sport macht, ist es ja auch wichtig zu verstehen, okay, das ist jetzt gerade halt die Woche der Monatsblutung, da machen wir vielleicht jetzt nicht die Intervalleinheiten oder Krafttraining oder was weiß ich, sondern dass man da auch gemeinsam besser trainieren kann. Also ich habe mich auch in den letzten 2-3 Jahren ein bisschen mehr mit diesem Thema auseinandergesetzt, auch wenn es mich selber so überhaupt nicht betrifft, aber man nimmt irgendwie trotzdem total viele, viele Sachen mit und mittlerweile ist schon so, dass meine Frau mich irgendwie fragt, du sag mal, wie war denn das nochmal? was kann ich denn jetzt heute trainieren oder nicht? Also es ist dann manchmal ganz witzig, wenn man dann so als Mann irgendwie sagt, naja, mach mal lieber so.
Ja, man hat dann
aber das ist super, Erik.
Ja, total. Man hat ja auch ein ganz viel besseres Verständnis dann auch einfach für die Partnerin, wenn man eben auch einfach weiß, also viele Frauen tracken ja das auch einfach, die Symptome und so weiter über einen Kalender. Ist ja super, wenn man den Kalender dann zum Beispiel auch teilen kann, dann weiß der Partner auch einfach so, ja, okay, wie ist es einfach gerade von den Hormonen her und vielleicht dann auch mit den Sachen, die da einhergehen mit.
Und idealerweise kannst du es dann perfekt kombinieren. Ja, du kannst dein Intervalltraining machen mit deiner Partnerin und danach deine sexuelle Aktivität noch mit einplanen, davor
Mega.
Oder danach.
Das ist halt die Endstufe.
Genau.
Das ist ja Win-Win-Win-Win-Win-Win.
Ja, es profitieren alle.
Ja, es profitieren alle. Mir ist tatsächlich noch eine Frage eingefallen. Wir hatten es vorhin beim Thema Sattelbelastung. Ich habe tatsächlich auch mal irgendwann festgestellt, dass auf dem gleichen Sattel, auf dem gleichen Modell, wenn ich auf der Rolle gefahren bin, hatte ich irgendwann so Taubheitsgefühle. Die kamen dann teilweise schon nach 30, 40 Minuten. Und wie gesagt, der gleiche Sattel, das gleiche Rad, also die gleiche Einstellung auf der Straße, nix. Und dann habe ich mir immer gedacht, na gut, wie ist es denn auf der Straße? Ich komme halt mal an eine Kreuzung, ich komme an einen Anstieg, da gehe ich aus dem Sattel, da entlaste ich ja auch immer mal wieder beim Rollefahren. Habe ich ja eigentlich keinen wirklichen Grund, zwischendurch mal aufzustehen, außer ich mache es halt bewusst, um mal die Region zu entlasten. Also das fand ich dann irgendwie auch sehr interessant. Deswegen habe ich jetzt auch teilweise, weil ich dann mal bei einem Bike-Fitting war, auf der Rolle, habe ich ein anderes Rad mittlerweile, was ich nutze, habe ich auch einen anderen Sattel drauf, als ich draußen fahren würde und habe seitdem auch dieses Phänomen irgendwie nicht mehr gehabt. Also aber auch da, weil ich es halt eben beim Bike-Fitting angesprochen habe und mir letztendlich irgendwie ja, weiß ich nicht, mir das unangenehm war oder irgendwas. Es wird einem tatsächlich geholfen.
Aber es ist tatsächlich auch so, ja, du sitzt eben statischer, wenn du Indoor-Training machst und auf der Rolle sitzt. Also in der Regel gehen wir da seltener in Wiegetritt oder, wie gesagt, wenn du draußen fährst, du hältst immer mal kurz an, ja, oder du gehst in Wiegetritt oder es ist irgendwas, wo du einfach beweglicher bist, ja, egal was du auf dem Rad machst, du bist nicht so statisch und hast nicht diesen permanenten Druck auf dem Beckenboden. Mhm. Und das macht das Indoor-Training generell belastender, selbst wenn du den gleichen Sattel hast, ja. Und in der Regel trainieren wir da zwar auch vielleicht nur eine Stunde, ja, gibt vielleicht auch Ausnahmen, aber die meisten trainieren kürzer, wenn sie Indoor sind, Indoor trainieren. Aber wie gesagt, selbst bei gleichem Sattel kann die Druckbelastung dann letztendlich höher sein.
Und was ich mich tatsächlich noch gefragt habe, wir haben jetzt ja viel über die Hormonlage bei Mann und Frau gesprochen, aber wie verändert sich das denn mit dem Alter? Also bei den Frauen kommt ja irgendwann ein Stichwort Wechseljahre, wo sich der Hormonhaushalt stark verändert, kommt das ja ins Spiel. Aber auch Männer haben ja sowas wie Wechseljahre, sagt man zumindest immer, dass sich da auch mit dem Alter die Hormone umstellen. Kannst du vielleicht noch mal so für die Älteren unter unseren Hörern oder vielleicht auch die in ein paar Jahren mal vielleicht in das Alter kommen, diesen Komplex noch mal kurz beleuchten?
Ja, gern. Also das ist auch ein wichtiges Thema, ja, auch wieder für beide Geschlechter, sowohl für Männer als auch Frauen. Wenn wir mit den Frauen anfangen, also bei den Frauen zieht sich über einen langen Zeitraum hin, ja, dass erst irgendwann kommt die Perimenopause und die fängt bei manchen Frauen schon irgendwie mit Mitte 30 oder so an, ja, bei manchen erst später. Manche leiden mehr drunter, manche weniger, und dann zieht sich's über einen langen Zeitraum hin, bis man irgendwann in der Menopause oder Postmenopause ist. Und gerade in der Perimenopause bezeichnen manche Frauen das wirklich so als Achterbahnfahrt, ja, also was die Gefühlslage angeht, aber auch was die Hormonschwankungen angeht. Es gibt viele Frauen, die leiden enorm unter Schlafstörungen, unter den Stimmungsschwankungen und so weiter, dann Hitzewallungen. Dann kommt Gewichtszunahme auch dazu, dadurch, dass der Östrogenspiegel sinkt, Verlust an Muskelmasse und so weiter, Libidoverlust. Und Frauen leiden da teilweise enorm drunter. Und trotzdem wird höchstens mal diskutiert, ob man eine Hormonersatztherapie bekommt. Mhm. Und selbst das ist in Deutschland eher auch im Vergleich zu zum Beispiel USA, wird das eher nicht so angeraten. Ja, und dann stehen die meisten Frauen irgendwie alleingelassen da und denken, sie müssen da irgendwie durch. Und gerade da ist auch Sport enorm wichtig und kann helfen. Ja, also zum einen, glaube ich, ist es einfach auch was, wo man sagen kann, wir promoten mal Sport auch als Gegenmittel für die ganzen Nebenwirkungen der Perimenopause. Ja, also und vor allem dann Ausdauersport auch wieder führt auch dazu, dass wieder die Hormone ein bisschen gleichmäßiger werden. Kraftsport auch wieder, um dann auch Östrogenspiegel ansteigen zu lassen, Muskelzuwachs zu bewirken, beziehungsweise Muskelabbau zu verhindern. Und das nivelliert auch diese ganzen Nebenwirkungen, also zum Beispiel Hitzewallungen, Schlafstörungen, Schweißausbrüche und so weiter. Die sind deutlich seltener bei Frauen, die in den Wechseljahren einfach Sport konsequent durchziehen. Ja, und man sollte den Fokus ein bisschen anders legen, mehr Trainingseinheiten auch im Kraftbereich einbauen, mehr High-Intensity-Interval mit einbauen, nicht mehr nur die langen Fahrten mit niedriger Intensität, dann natürlich auch immer noch auf die richtige Ernährung achten, Protein und so weiter, Proteinzufuhr erhöhen, gar nicht auf das hören, was immer gesagt wurde, 1 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht, ist Quatsch, ruhig auf 2 bis 3 gehen und wirklich das auch pushen, dass man den Körper wirklich aufbaut. Und dann haben Frauen übrigens eine sehr gute Voraussetzung, auch ihre Ausdauer über einen ganz langen Zeitraum auch aufrechtzuerhalten. Sogar besser als Männer ist der Abbau der Ausdauerleistungsfähigkeit bei Frauen, wenn ideal trainiert wird, geringer. Mhm. Und also insofern Training einfach weitermachen und das auch nutzen als letztendlich als Medikament, um der Perimenopause so ein bisschen zu bremsen oder die Menopause so ein bisschen in Schach zu halten. Und was die Männer angeht, also auch da, es gibt die, wenn ich jetzt sage Wechseljahre des Mannes, dann werden wieder manche kommen und sagen, das ist eine Erfindung der Urologen, weil wir Testosteron verordnen wollen. Aber es kommt immer wieder irgendwie auf und es gibt diese Wechseljahre des Mannes, ja. Also wir bezeichnen das eher dann als Androgendefizienzsyndrom des alternden Mannes. Das haben manche Männer mehr, manche weniger. Aber letztendlich auch der gleiche Effekt wie bei der Frau, da sinkt der Östrogenspiegel, bei Männern sinkt der Testosteronspiegel und damit nimmt auch wieder die Libido ab, Muskelwachstum nimmt ab oder Muskelabbau nimmt eben zu, Ausdauerleistungsfähigkeit nimmt ab. Und es kommen auch enorme Stimmungsschwankungen bis zur Depression bei Männern dazu. Mhm. Und auch da hilft einfach auch wieder Sport. Und eben auch mehr an Kraftsport, ja. Und wenn man das mit berücksichtigt, also bei beiden, dann kann man auch wirklich sagen, dass man mit 50 plus kann man immer noch sportliche Höchstleistungen erbringen. Also selbst dann kannst du noch irgendwie auf, wenn du deine Wattwerte anschaust, noch besser werden als in den 30er oder 40ern, wenn du es drauf anlegst und richtig trainierst.
Ich wollte gerade sagen, es ist noch super Aussicht.
Und zwar eben. Ja. Und das sowohl jetzt, was Sport angeht, als auch wieder beim Sex. Also höchste Performance bei beiden Geschlechtern ist möglich, auch in höherem Alter.
Auch das wollte ich hören.
Gern geschehen.
Verlockende Aussichten. Ja.
Super Sprechstunde mit Sabine. Perfekt.
Ja, genau. Also halten wir doch fest, ja, Radsportler und Radsportlerinnen sind die besseren Liebhaber. Nein, Radfahren macht nicht unfruchtbar oder impotent. Und ja, sportliche und sexuelle Höchstleistungen sind auch im Alter durchaus möglich, wenn eben Hormonhaushalt, Training, Ernährung, das alles natürlich passt und man einfach, ja, vielleicht auch letztlich ein bisschen auf sich selber und auf sein eigenes Wohlbefinden hört. Also ich glaube, spätestens wenn irgendwie ja Trainingseffekte ausbleiben oder irgendwie sexuelle Unlust zum Thema wird, dann macht sich ja, glaube ich, schon jeder irgendwie so mehr oder weniger seine Gedanken, okay, woran könnte das denn liegen? Und es kann eben dieses Zusammenspiel aus Training, Ernährung und ja sexueller Aktivität einfach sein, wie das zusammenhängt.
Sehr schön zusammengefasst.
Ja. Das waren zumindest meine Learnings.
Ja.
Falls wir irgendein Thema nicht angeschnitten haben oder ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr Fragen habt, könnt ihr die uns natürlich schicken an podcast@roadbike.de. Wir machen da auch sehr gerne eine Frage für einen Freund draus. Wie immer, wenn ihr uns da Input liefert, das bleibt natürlich anonym. Also ihr müsst nicht sagen, von welchem Freund euch die Frage zugetragen wurde. Aber ich glaube, das ist ein Thema, wo einfach so viele Mythen und vielleicht auch Fehlinformationen rumgeistern. Und Sabine, du hast ja schon gesagt, du freust dich immer, wenn du Fragen von uns bekommst.
Auf jeden Fall, also, ja.
Ich würde sagen, wir fordern hiermit mal unsere Hörerschaft auf, da fleißig in die Tasten zu hauen und uns mit Fragen zu löchern. Genau. Vielleicht machen wir dann auch mal eine Fortsetzung von dieser Podcast-Folge.
Ja, sehr gern. Würde mich freuen. Ja. Hat super Spaß gemacht, Katha und Erik. Mich gefreut. Ja,
ich habe super viel gelernt heute. Vielen lieben Dank, auch dass ich dabei sein durfte. Das war richtig gut.
Ja. Geht mir genauso. Also ich glaube, das ist ein Thema, was jeden irgendwie betrifft, mehr oder weniger, wo sich viele wahrscheinlich aber auch einfach schämen, drüber zu sprechen. Und natürlich haben wir hier und da auch mal den einen oder anderen schlechten Witz gerissen heute, aber ich glaube, im Großen und Ganzen steht doch, dass man da viel mitnehmen kann und man das Thema vielleicht, man kann sich drüber lustig machen und man kann es auch belächeln, aber es steckt auch einfach viel, viel dahinter. Und danke deshalb an Sabine nochmal, dass du uns da fachkundig Rede und Antwort gestanden hast.
Ja, danke auch meinerseits nochmal.
Ja. Dann würde ich sagen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hören uns in 2 Wochen wieder bei einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Macht's gut und bis bald. Ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.